Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Sean Murphy muss mal wieder zittern. Ansonsten Ronnie O'Sullivan hat sich sehr, sehr gut gehalten und Judd Trump hat einen Endspurt hingelegt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance. Christian Oehmicke ist wieder zu Tisch. Ich bin wieder die Vertretung und Kati Hartinger ist aber trotzdem wie immer da. Hallo Kati.
Hallo Andreas, genau wie immer, aber jetzt leider nicht mehr in Sheffield. Hier liegt noch mein Pressepass neben mir, ganz wehmütig. Aber was will man machen? Ich bin wieder da und Judd Trump ist auch wieder da und Sean Murphy, der kann jetzt das tun, was er am liebsten tut, nämlich eine lange Geschichte erzählen.
Er hat eine lange Geschichte erzählt, auch gestern Abend schon. 10-9 gegen Fan Zhengyi. Und ich habe immer das Gefühl, jedes Jahr, wenn ich die Snooker-WM gucke, ist Sean Murphy in so einem absolut zähen Match verbandelt und manchmal verliert er diese Matches. Auch gestern hat er es gewonnen und das mit dem knappsten aller Ergebnisse.
Ganz genau, nämlich mit einem Entscheidungsframe. Hatten wir jetzt ja so auch noch nicht dieses Jahr, aber Sean Murphy hat uns den beschert und da wird er stolz drauf sein, weil er ihn ja auch gewonnen hat gegen Fan Zhengyi. Ja, ich finde das gut, dass du das sagst, Andreas, weil Sean Murphy, der lässt einen das immer vergessen mit seinem dynamischen Auftritt beim Media Day, ne, was er eigentlich im letzten Jahr für eine Leistung so abgerufen hat. Der versucht das wirklich immer komplett zu überdecken, in was für Matches der schon verstrickt war. So wie auch gestern gegen Fan Zhengyi, der sich ja wirklich sehr, sehr gut geschlagen hat gegen ihn. Und das, obwohl die beiden, ja, da muss man schon wirklich ins Jahr 2022 zurückgehen, dass der Fan Zhengyi mal gewonnen hat gegen Sean Murphy. Es ist wirklich eine tolle Leistung, die er gezeigt hat. Und am Schluss hat doch Sean gewonnen. Es war ein interessantes Match, weil es relativ ausgeglichen war, schon von Anfang an. Wir hatten ja schon drüber gesprochen gestern auch, ne, über auch die tolle 140 von Sean Murphy, ganz klar. Und so ging es auch weiter. Immer hin und her zwischen den beiden. Gute Breaks, die sie gebaut haben, aber gleichzeitig auch nicht das inspirierteste Match, hatte ich das Gefühl. Und am Schluss mit einem typischen Entscheidungsframe eigentlich, den sich der Sean dann geholt hat, mit einem 50er-Break unter anderem, das allein hat natürlich nicht ausgereicht, und dann war Fan Zhengyi geschlagen, der sich mehr ausgerechnet hätte wahrscheinlich im Verlauf des Matches, aber das haben beide, also es war wirklich ein Match auf Augenhöhe, da hat niemand den Entscheidungsframe im Lotto gewonnen und Sean Murphy musste dann echt nochmal tief in die Trickkiste greifen, um sich den dann zu schnappen.
Ich glaube ja, dass das Fan Zhengyi hier sich denken muss, das hätte ich gewinnen können, vielleicht sogar müssen, weil so die Sterne vom Himmel hat Sean Murphy nicht runtergespielt.
Genau, ich meine, wenn du den Sean Murphy schlagen willst, dann eigentlich, wenn er in so einer Form ist wie jetzt in dieser ersten Runde. Andererseits natürlich im Crucible wirklich auch keine leichte Aufgabe, ist auch klar. Und Sean Murphy, der liebt das ja, der lebt ja das Crucible oder überhaupt die große Bühne. Ich habe immer das Gefühl, für Sean Murphy ist relativ wurscht, wo man da spielt. Hauptsache genug Leute gucken ihm zu und huldigen ihm. Und das war auf jeden Fall der Fall. Ja, und so wird es jetzt weitergehen für ihn in der nächsten Runde. Er kommt ja auch nach Rüsselsheim bald. Also da auch da wird er jetzt doch nochmal deutlich bessere Laune haben, wo er diese erste Runde überstanden hat. Aber Spaß beiseite, es ist, glaube ich, dann jetzt eigentlich ein sehr guter Erstrundentest für ihn auch gewesen, weil er schon auf der einen Seite da manchmal ein bisschen durchstolpern konnte durch dieses Match, ist schon auch richtig, aber bis zum Schluss schon mal gefordert wurde. Er hat schon den Crucible Entscheidungsframe jetzt mal weggesteckt für dieses Jahr. Also das ist auch keine schlechte Ausgangsposition, wobei natürlich mit den vollen 19 Frames jetzt auch schon mal einige Frames raushauen musste. Also kraftsparend war das natürlich auch wieder nicht.
Passt die zweite Runde gegen Zhao Guodong, passt die in seinen Kommentar-Schedule?
Macht er ja nicht mehr.
Achso, Entschuldigung, da war ich gar nicht mehr auf dem Laufenden.
Genau, nein, weil er konnte sich nicht einigen mit der BBC zu den Vertragsmodalitäten, ja. Es hat nichts damit zu tun, dass er nicht gleichzeitig Snooker spielen und kommentieren sollte, weil er ist weiterhin Sean Murphy, der kann das, ja, und andere machen das ja auch. Aber er konnte sich nicht einigen. Man weiß nicht, woran es jetzt genau gescheitert ist. Wir können es uns alle denken, aber ja, er macht das nicht mehr. Sean Murphy, niemand sonst verwendet so oft den Ausdruck "the powers that be", um irgendwie über das Establishment zu sprechen, über die Leute, die die Entscheidungen treffen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Ausdruck auch nur sehe, höre ich ihn in der Sean Murphy-Stimme, meinem Interview. Also der hat das für mich komplett verdorben, diesen Begriff, den er so gerne verwendet.
Sean Murphy also eine Runde weiter. Auch eine Runde weiter ist Judd Trump. Und da hat gestern Morgen Christian Oemeke noch gesagt, ich schalte jetzt ab, ich kann mir das nicht angucken. Aber Judd Trump hat am Ende die letzten 5 Frames gewonnen. Mit 10-5 gewinnt er gegen Gary Wilson nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Session.
Ja, weil der Christian nicht mehr zugehört hat, ne, und genau. Zugeschaut hat. Also da danken wir ganz herzlich dem Kollegen in Abwesenheit. Das war ein cooles 10-5. Meine Vorhersage, dass Gary Wilson nie wieder einen Frame im Crucible gewinnen würde, ist damit nicht eingetreten. Aber trotzdem wurde er so richtig nach Hause geschickt in der zweiten Session. Das fand ich schon gut. Ja, woran liegt es, dass ich den nicht so gerne im Crucible sehe? Er hat sich ja so beschwert. Also der war der Einzige, der so wahnsinnig rumgemeckert hat, dass die WM im Crucible bleibt. Und das findet er ja ganz losermäßig. Und denke ich mir so, wer ist hier der Loser, Gary? Wer ist der Loser jetzt? Also ich finde es gut, dass Judd Trump hier im Auftrag der Snooker-Götter doch noch in dieses Match reingefunden hat. Und je später der Abend wurde, desto besser hat er reingefunden. Am Anfang waren da noch so Möglichkeiten für Gary Wilson durchaus. Hatte ja auch erstmal hier den 10. Frame dann sich geholt. Aber dann ging's los. Dann ging's los für Judd Trump, der ja schon mit 1-4 hinten lag und dann im gesamten restlichen Matchverlauf eben nur noch dieses eine Framechen da in der Abendsession an Gary Wilson abgegeben hat. Der hat sich dann so reingebissen in dieses Match und der hatte diese Geduld auch dem Gary Wilson gegenüber. Und Gary hat dann immer mehr Fehler auch eingestreut und da waren da so wirklich so ein paar Schlüsselbälle, wo wir wieder sagen würden, ja, das hat das Match kippen lassen, ne? Wo dann mal der eine Ball nicht gefallen ist oder der andere. Und die Fehlerquote von Gary Wilson wurde immer höher und die von Judd Trump wurde immer niedriger. Und daran erkennt man halt, wer von den beiden schon Weltmeistertitel hat und auch ansonsten eine Legende des Sports ist und wer vielleicht bald seine Karriere doch mal beenden sollte. Ja? Judd Trump hat das so cool gemacht, dann finde ich vor allem am Schluss, also ich weiß nicht, welcher Frame dir am besten gefallen hat, Andreas, aber bei mir ist es definitiv der letzte und eine 69 klingt gar nicht so spektakulär, ne? Aber es war so schön, was der dann am Schluss, als irgendwie so ein bisschen auch der Druck abgefallen war von ihm, nochmal rausgeholt hat, der war in dieses Break dann auch also eingestiegen, da hat der hat nicht Snooker gespielt, der hat Flipper gespielt, der hat die eine rote von der anderen da so abtropfen lassen, das war keine Kombination, das war ein Flipper-Ball da in die Mitteltasche, hat dann auch noch einen grandiosen Ball super lang in die Ecktasche gespielt, also das war dann ein Judd Trump, der seine Finesse hat aufbieten können. Und auf die hatten wir lange gewartet in dem Match. Das ist auch schon Teil der Geschichte. Aber das, was er am Schluss da abgerufen hat, war besser, als es die Break-Statistik jetzt vermuten lässt. Da war noch nicht alles perfekt und da waren auch nicht so viele 50er-Breaks oder höher dabei bei ihm. Das ist alles richtig. Aber die Finesse kam zurück, die hat er gefunden und die musste er sich erarbeiten in dem Match, gerade nach dem 1-4 Rückstand.
Ich habe nach dem 8-5 umgeschaltet auf Sean Murphy, das muss ich zugeben. Ich habe das Spiel nicht mehr zu Ende geguckt, deswegen kann ich dir zu den letzten beiden Frames gar nicht so richtig viel sagen. Aber Judd Trump ist auf jeden Fall eine Runde weiter und er wird jetzt auf, das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, er wird jetzt auf Si Jahoui oder Hossein Wafai in der zweiten Runde treffen. Ein drittes Ergebnis haben wir noch und das war eine ganz knapp klare Geschichte. Wu Yizhe hat gegen Lei Pei Fan mit 10-2 gewonnen. Lei Pei Fan hat überhaupt keine Chance.
Nee, so gar nicht. Und das freut natürlich den riesigen Wu Yizhe Fanclub. Und Andreas, ich meine, der Wu Yizhe, das ist ja quasi der Bruce Springsteen des Snookersports.
Na klar ist er das.
Ja, wir beide sind ja Fans, das weiß ich, vom Boss. Mhm. Und wir kennen das mit dem Bruce und ich glaube, wir werden im Snookerwald ein Wu erleben. Und das freut mich. Also das ist herrlich. Der Wu Yizhe ist einfach auch so ein netter Typ. Also nach allen Begegnungen, die ich bisher mit dem hatte, ist es einfach ein goldiges Kerlchen. Und man sieht ihn und wünscht ihm alles Gute. Und das hatte er gestern in diesem Match gegen Lei Pei Fan. Der hatte keine Chance, der Lei Pei Fan. Der wurde komplett an die Wand gespielt. An die Wand gespielt. Und das stimmt auch wieder nicht. Also irgendwie, das ist schwierig, weil in fast allen Frames hatte der Lei Pei Fan eigentlich eine Chance, zumindest mal einen Einsteiger oder auch sogar eine vernünftigere Chance und hat die nicht genutzt. Aber dann kam Wu Yizhe und hat mit einem Elan diese Frames zu Ende gespielt, dass es dann wieder so wirkte, als hätte der Lei Pei Fan gar keine Chance gehabt. Dabei hatte er die. Also ein komplexes Match in der Hinsicht, aber dann vom Spielstand her auch wieder sehr einfach. In jeder Session durfte der gute Lei Pei Fan einen Frame gewinnen. Das ist ja auch ein Gebot der Höflichkeit geradezu. Und alle anderen Frames hat sich der Wuyizhe geholt mit der 93, 92, 100, 5, 116 war dabei. Und dann war da früh Schluss in dem Match, völlig klar. Das war ein bestechender Auftritt von Wuyizhe, der sich ein bisschen vorwerfen lassen muss, dass er, wie gesagt, in fast allen Frames dem Gegner die erste Chance gegeben hat. Aber sobald er dann seine Chance hatte, und da konnte er darauf wetten, also nicht wörtlich, um Gottes Willen, aber im metaphorischen Sinne im Matchverlauf, dass er eine Chance bekommen würde, weil Lei Pei Fan das nicht durchzieht in einem Frame. Und dann hat er die eiskalt genutzt und richtig viel Spaß gemacht. Also, ja, Wuyizhe ist... Ich bin dann immer so ein bisschen traurig, wenn ich ihn am Media Day nicht interviewen kann. Ne? Also man könnte mit Übersetzung, aber das ist besser für die Print-KollegInnen geeignet, weil wenn wir jetzt noch den Wuyizhe im O-Ton und die Übersetzung und dann die Übersetzung ins Deutsche einbauen, dann wird das alles sehr, sehr lange. Aber ich bin mir sicher, der Tag wird kommen, da können wir so richtig mit ihm sprechen. Bis dahin, ja, wird das meine Wuyizhe-Standard-Kombination einfach zwei Daumen nach oben und ihn anlächeln und dann kriegst du ein Lächeln zurück und der Tag ist besser.
Wuyizhe spielt jetzt gegen Max Helby oder Jack Jones in der nächsten Runde. Über Max Helby sprechen wir auch gleich noch. Zwei Matches haben es noch nicht beendet. Chris Wakelin führt gegen Liam Pullen mit 5-4. Das ist gestern so ein ganz kleines bisschen untergegangen gegenüber den anderen Matches, habe ich das Gefühl.
Dabei ist das auch ein Debüt von Liam Pullen. Auch ja ein herausragender junger Spieler, der, finde ich, mit seiner großen Eleganz am Tisch auch auffällt. Der ist mir schon bei diversen anderen Gelegenheiten aufgefallen und hat sich jetzt gar nicht mal so überraschend fürs Crucible qualifiziert. Er ist so jemand, da weiß man, der hat das Potenzial. Ob er das jetzt in einem bestimmten Jahr schafft, das weiß man natürlich nie vorher, aber dass er es schaffen würde, war klar. Und jetzt gibt er hier sein Debüt und war, würde ich sagen, im Spielertunnel der nervöseste von unseren drei europäischen Debütanten. Also im Vergleich zu den ultra-Eiswürfel-coolen Stan Moody und Anthony Kowalskis dieser Welt hat man dem Liam Pullen schon auch mal angesehen, dass er hier ein Crucible-Debüt gibt. Und das finde ich eigentlich auch vernünftig. Spielt hier gegen Chris Wakelin, der ja auch mit ihm trainiert. Also die beiden kennen sich und das, finde ich, merkt man dem Match auch so ein bisschen an. Da, nach Fehlern im ersten Frame auf beiden Seiten, also auch hier der Liam Pullen hat sich den ersten Frame geholt, aber halt nicht irgendwie mit der 82 und hätte ein Century Break werden können, wie bei seinen Debütantkollegen, sondern mit einem soliden 57er Break hat dann den zweiten Frame direkt mal auf bittere Art trotz einer 63 an den Chris Wakelin abgeben müssen. Und ansonsten war das ein sehr ausbalanciertes Match, ein sehr schönes Match in einer sehr guten Atmosphäre und auch sehr sehenswert. Und dann in der zweiten Hälfte der ersten Session auch ein Break-Festival tatsächlich, wo sie sich bisschen wie im Training die Breaks um die Ohren gehauen haben mit der 66 und der 82 von Chris Wakelin und dann der 97 und der 58 von Liam Pullen. Also wie gesagt, ein Match, was ja leider im Grunde aufgrund der Besetzung so ein bisschen unterm Radar ist bei der BBC, bei den Medien und so weiter, aber bei uns nicht, weil ich finde, das ist ein absolutes Herzensmatch und es liefert auch ab.
Chris Wakelin hattest du nämlich beim Media Day auch gesprochen und in das Interview, da hören wir jetzt mal rein.
Alright, Chris, lovely to see you here at the Crucible. So, we've been talking a lot about the debutants this week with, you know, great guys being here for the first time. But for you, it's also some sort of a debut because you're a seeded player now. What does it feel like?
Yeah, it's a different challenge. You're coming into the match expected to win. You're one of the seeds, you're one of the favourites. But, you know, I know how good these young lads are that are coming through. The three debutants we've got in Ante Kowalski, Liam Pullen and Stan Moody, I practice with all three of them on a regular basis. So I know how good these boys are. You know, they'll be coming into the matches as second favourites. But if they can settle down quickly, there is no reason that all three of them can't win and go deep, which for me wouldn't be the greatest thing in the world because obviously I'm playing a good friend of mine in Liam Pullen. But, you know, I know how dangerous these players are. I'd love to see them all do well, but hopefully we can... we can get things going this week. And obviously Liam Pullen first. I know how much of a difficult match that's going to be. But yeah, I'll be enjoying myself out there as a sea for the first time.
Right, and then of course your video with Ante Kowalski about the draw being made and you guys watching it sort of went viral on snooker Twitter and on social media. So you seem rather relaxed just watching the draw, having fun. You two really share a special bond, right?
No, we're really good friends. So I met Ante a couple of years ago for the first time, and then he comes and stays with my family now when he's in the UK. You know, I feel like I give him a second home almost. With my family, so that we can, you know, we can practice together. He'll come and eat with us, and say he'll stay with us sometimes for, you know, 10-12 days on the trot. But just want to help him out as much as I can. You know, it's difficult being an overseas player, so to give him that base, you know, I feel like I'm giving back and sort of helping someone who is a great lad and an amazing talent. I don't think I've ever seen anyone with as much talent. Antek. So yeah, he's just a really good friend of mine, and yeah, I can't wait for him to go out there tomorrow and show everyone what he's really capable of, because he's just an all-round amazing kid. So I'd love to see him do well. Regarding the video when the draw came out, it would have been a strange one if we'd drawn each other, because obviously I want to see him do well, but you're out there to win. Yeah, it was quite funny when he got through. He came like straight back to our house and then sat there waiting for the draw in the morning, and we were just praying not to draw each other, because it would have been a real shame. So hopefully we can both go all the way to the final where we'd meet, which would be really special, of course.
Well, we're all rooting for you, and especially on continental Europe, of course, with having Antek there. So coming back to you, though, and your season, I mean, it's been fantastic how you've really made the most of that shootout win a couple of years back, right? Things have been amazing since then.
Yeah, that was my breakthrough moment. I managed to get myself away from that danger zone in the rankings, which then relieved a lot of pressure and allowed me to just play my natural practice game. But since then, you know, I've worked hard as well. You know, I run a lot. I work on my fitness and been practicing harder than ever the last 2 years. So I've not just been playing snooker and trying to compete as I was. I'm trying to improve and be a better player and a better person to give myself the best possible chance for my entire career.
And now you're at a point where when we were recording the podcast about, you know, this tournament, we were kind of surprised that this is your first year as a top seed, actually.
Yeah, you just need to be really consistent to get in the top 16. I think I missed out last year I think I was seeded 17 last year and maybe 20 the year before. But that's because I wasn't winning tournaments. It's all right having these deep runs in big events, but you really do need to be lifting silverware to give yourself that lift from, you know, 18, 20, 25. If you then win a tournament, you go straight into the top 16. And that's been the difference this year, being the Scottish Open champion.
How did that feel, that moment of winning that tournament?
As much as that was, you know, everything I dreamed of, lifting a trophy, having our baby daughter there as well, and my fiance, was it made it a moment that I really will never forget. You know, celebrating it with the two most important people in my life, and lifting that trophy at the same time. That will live with me till the day I die, that moment, whether I become 10-time world champion or I was to never win another tournament. That will always be the most special.
And everybody was so delighted for you. I mean, I could really tell in the snooker community everybody was wanting you to win that event, really. So now you've walked down the green carpet. What was that like?
Again, a totally different experience. These are things that I never expected in my career. You know, I've spent 10-12 years not in the top 16 and fighting for tour survival most years, so to be in this very privileged position, and I do genuinely mean that when I say privileged, I never thought I'd be in tournaments like the Champion of Champions or the Masters, let alone being a seed at the World Championships. So only a few years ago, this sort of thing was just, it was unachievable. What I saw as something that I never thought that I was capable of. But now I'm in this position, I do genuinely feel like this is just the start of that next chapter for me. I'd love to be a multiple ranking event champion and triple crown winner as well. But all my objective is just to make sure that I turn up at each tournament well prepared and the results, as I say, will take care of themselves.
Mm-hmm. So what's the game plan then for the Crucible here?
With Liam Pullen, hey, look, I would stand here and say I'd love for him to struggle as a debutant and not play well. But you know what? I'd love nothing more than to have a real close, high-quality game out there, a real nip-and-tuck battle. We'd all love to win 10-0, but that's not what happens in the real world these days. So, yeah, I'd love to go out there and put in a real commanding performance, but I'd equally love Liam to play well as well. You know, we want to see some high quality snooker at the World Championships, and I want my games to be at that level as well.
Right, well, all the best for that. Thanks for your time.
Also, Chris Wakelin, 5-4 führt er. Das könnte heute noch eine ganz, ganz enge Nummer werden. Könnte auch das zweite Match, das noch nicht beendet worden ist, eine enge Nummer werden. 7-2 führt Ronnie O'Sullivan momentan gegen Hego Qiang, gegen den er nicht die allerbeste Bilanz hatte, aber er hat sich gestern von Anfang an richtig in Spiellaune gezeigt.
Ja, der hat sich Mühe gegeben, der Ronnie. Mhm. Wirkte auch eigentlich sehr offen so hinter den Kulissen. Ich bin halb in den reingelaufen auf dem Weg zum Abendessen. Da war er schon da und er wirkte positiv. Also da war nicht so, manchmal trifft man Ronnie O'Sullivan und denkt sich so, okay, obwohl man gar nichts gesagt hat und auch nichts gesagt hat und um Gottes Willen auch nicht unhöflich ist oder sowas, aber da ist einfach so eine Intensität da, aber der wirkte sehr entspannt gelöst und so hinter den Kulissen. Und ich kriege das immer hin, irgendwie in so einer halb unglücklichen Situation Ronnie O'Sullivan zu treffen, wo ich mich dann immer selbst drüber amüsiere. In dem Fall war das, dass ich so halb in meine Jacke verstrickt und verknotet war auf dem Weg raus, die ich so anziehen wollte. Ich mir so, das ist der Moment, in dem man Ronnie O'Sullivan treffen möchte. Nee, also ich finde das tatsächlich lustig, weil also an mir bin ich, das ist vielleicht etwas, worauf ich sehr stolz bin im Snooker, Ronnie O'Sullivans Über-Snooker-Spieler Extrem-Star-Aura prallt mittlerweile komplett an mir ab. Das habe ich mir hart erarbeitet. Und hart erarbeitet hat sich Ronnie O'Sullivan seine Form, ja. Schön, dass er wieder da ist. Schön, dass er im Crucible spielt. Man kann es nicht abstreiten. Es ist ein besonderes Schmankerl für die Fans, die da vor Ort sind. Und er hat eine 72 gespielt, eine 97 gespielt, eine 113 gespielt, auch noch eine 86 gespielt und damit die Fans begeistert. Den Hego Qiang, der sah teilweise auch aus, als wäre er begeistert gewesen von dem Match, war sowohl in den deutlichen Frames, die ich gerade aufgezählt habe, als auch in den knappen Frames, na, wo es im fünften Frame, im dritten Frame knapp wurde, auf der Verliererseite dieses Matches. Also der konnte nicht viel reißen und ehrlicherweise ist das so, wie man sich so ein Crucible-Match von ihm gegen Ronnie O'Sullivan vorstellt. Und hat dann auch mal die 77 rausholen können im siebten Frame, der ja lustigerweise mit 7-77 endete. Also auch das war es für den Crucible Almanac für nächstes Jahr. Frame 7-77, ist herrlich. Da hat man auch wieder Spaß dran, wenn man in diesem WM-Wahnsinn feststeckt. Na, das können Menschen da draußen gar nicht nachvollziehen. Aber es sind die kleinen Dinge. Also das war so ein kurzes Aufflackern von dem, was er tatsächlich ja auch kann und ja auch schon in vielen anderen Matches gezeigt hat. Er hat ja auch schon zweimal gegen Ronnie O'Sullivan gewonnen. Also so ist ja nicht. Das waren kurze Formate, alles klar. Aber unter anderem ja auch in den English Open, also schon in einem respektablen Turnier. Aber das sieht im Moment nicht danach aus, als würde er das jetzt im Crucible wieder tun.
Heute Nachmittag geht es weiter mit der zweiten Session zwischen Ronnie O'Sullivan und Hego Qiang. 7-2 für Ronnie O'Sullivan. Eine Katastrophensession hat er inzwischen regelmäßig bei der Weltmeisterschaft drin. Mal gucken, wann er die dieses Jahr dann haben wird. Heute wird unter anderem Mark Selby gegen Jack Jones seinen WM beginnen. Und Mark Selby hast du auch beim Media Day getroffen. Und in das Interview hören wir jetzt rein.
Mark, always our number one interview request here at Total Clearance. How are you feeling heading into the World Championship this year?
Yeah, excited. Looking forward to it. I feel like I've had a good season so far this year. Played some really good stuff. So hopefully I can carry that form through to next week here.
Mm-hmm. So you said you've had an exciting season. Are you satisfied with how things went? I feel like some players really played out of their skin against you in a lot of tournaments this season. So that seemed to be a bit of a pattern.
Yeah, I feel the same as well. Like even in the Tour Championships, I felt like I played well against John and didn't really do much wrong from 8-5 and lost that game. Same out in Hong Kong against Xin Tong. I was 4-1 up playing really well, didn't really do much wrong. But, you know, in a way, I sort of got to take that as a compliment that people need to play the top of their game to beat me in them games. So
and I'm putting myself in a position to get close to win tournaments as well. So I can't really complain, you know. I've won a couple of tournaments this year, so to win one tournament a year is good. I've managed to win three, so I can't be too disappointed. But hopefully I can carry that form on and people can't keep playing well against me in this tournament.
So we've had a lot of discussions about the pocket size this season, it felt like. And then the tournament with the tightest pockets was won by you. And it felt like that was a great compliment in a way. Everybody kept remarking on that, how, oh, pockets are tight now, Mark is going to win. And then you did.
Yeah. Yeah, it's difficult because, I mean, we have like a template which goes into the pockets, which should make it consistent every time. But it doesn't seem to be the case from tournament to tournament. Sometimes it changes. But, you know, I think the UK Championships of pockets was quite tight. And I played good there. And you speak to some of the other guys, Judd, and they prefer, like, if the pockets are tighter, then obviously it makes it more difficult and more of a challenge. And more times than not, the top players seem to come through. And it's less of a leveller as far as the standard goes. So yeah, hopefully this tournament I'd prefer the pockets to be tighter, because if they're bigger, and then obviously it's not great either, because a lot of balls will be going into the pocket when they probably shouldn't be. Some players have missed pots and they're still going in because they're playing a bit bigger. So hopefully this tournament they can be a good size.
Let's talk about the draw for a second, because when you were drawn against Jack Jones, everybody in the strip community, I feel like, was like, oh my God, this is an interesting draw, this is a tough draw, what's going on here? How did you feel?
Yeah, tough draw for sure. You know, Jack was only a few years ago, he was here in the final himself, so and he was top 16, I think, last year or the year before, he was a seed, so probably one of the toughest draws I could possibly play. But at the same time, you know, there's no easy draws here at Sheffield. And if you want to go on and win the tournament, you've got to play five tough matches against whoever they're going to be. So, yeah, starting off with Jack. But, you know, I'll be confident going into the game. If I play somewhere near the top of my game, then I'll be confident that I could come through.
Mm-hmm. And your game is like a one-day game, because you got two sessions on the same day. How do you feel about that?
Yeah, I prefer that. I mean, the last few years, I think, against Joe and Ben, the last 2 years, it's been over 2 days. You know, I think I played Ben and it was like evening and evening, and Joe was like evening and afternoon or something like that. So I'd prefer it just on one day. You know, first to 10, I played Barry the last few days in practice, and we're playing like a couple of best of 19s in one day. So I think it's better for me. I know it don't always work out like that, but I'm happy that it's just over one day.
Mm-hmm. And what kind of match do you expect? Because some of us do expect it to be a two-day game because it's going to run past midnight.
I don't know. Hopefully not, because I don't want it to go past midnight. But you know, I'll be out there, you know, trying my hardest, and I'm sure Jack will as well. You know, he's got a great all-round game, scores very well, safety plays very good, got a good temperament. So he's going to be a tough match, you know, and I need to be somewhere near the top of my game to get through.
Do you feel any extra pressure after the past 2 years that haven't gone great at the Crucible for you?
Not really, no, because, I mean, I've tried to put myself in the mindset thinking, you know, I've won it 4 years. If I was to never win it again, then I've done amazing to win it four times, so just try and enjoy it now. I've got nothing else to prove. You know, it'd be nice to get through the first round and get to the latter stages, because unless you get past that first round, you don't really feel like you've been involved in the tournament. So, and the last 2 years I've not losing in the first round. So hopefully this year's different.
And isn't it nice that this year we don't really have this discussion about where the World Championship is going to go now that we have the plan in place?
Yeah, I think it's great. I mean, I'm happy that it stays here in Sheffield, you know. For me, it's like the home of snooker, like football for us, like Wembley as well. So, but we will have like a year absence from here, or maybe 2 years absence, where when they do the reconstruction to build the venue a bit bigger, that it will go elsewhere. I've been asked maybe where do you think it will be? I don't know whether it will be in the UK or somewhere else. But if not, I've always thought that the Tempodrome could be good, you know, have it in Berlin. Ooh. Because we always get good crowds, and in all the years when we've been to Germany going on the PTC circuits around different cities in Germany, it's always been a great following. And Berlin's a great city and it's a great venue, very similar to here, just round. So I think it could work. So maybe, who knows, you know, if they have a year or 2 years off, at least we could probably give something back to the German fans and the German snooker for supporting us over the years, maybe.
Well, that's wonderful. I mean, we live in hope when it comes to that. And finally, a question from our listeners. We are talking a lot about the European debutants this year. Of course, we got Antoni Kowalski and also Liam Hull and Stan Moody.
Yeah.
So any advice for them? Do you think back sometimes to the first year you ever played here?
Yeah, I do. 2005 against John Higgins. I remember walking out there. I was really, really nervous the first session, but at the same time enjoyed it. And I think that's what they've got to do. You know, they're still so young. I don't think it'll be the first time that they'll be coming here. That I'm sure they'll qualify again throughout their career and just go out there and enjoy it. You know, it's a great experience for them. But also, I think it's good for snooker as well, because over the last few years, a lot of the young players qualifying seem to have been from China. So it's nice to see the UK players coming through, and as well as the European players as well.
And I hope you're going to enjoy your matches at the Crucible. I hope you're going to win the title this year.
Thank you very much. I'll try and enjoy it as well.
Welchen Mark Selby sehen wir dieses Jahr?
Ja, ich glaube, einen recht entspannten Mark Selby, der sich ja, wie er im Interview auch sagt, keinen Druck gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview hatten. Nicht nur, weil wir einen Teil davon schon in unserer Sondersendung zur WM im Tempodrom unterbringen konnten, sondern auch, weil das insgesamt ein sehr schönes Gespräch mit Mark Selby war. Der wirkte gut drauf und das ist auch nicht immer garantiert bei ihm. Und also ich war wirklich positiv überrascht von unserem Gespräch da. Es war wirklich eine sehr schöne Atmosphäre, wie auch bei Chris Wakeland. Also ich finde, wir hatten heute die Interviews, die so richtig schön gelaufen sind, weil man so über Snooker und das Leben an sich gesprochen hat und da viele Facetten und viel von dem rauskam, was die Spieler entsprechend auch als Persönlichkeiten ausmacht. Genau. Und deswegen rechne ich da doch mit einem Mark Selby, der uns tatsächlich positiv überraschen wird. Wir sind ja alle ein bisschen erzittert, als wir diesen Draw gesehen haben gegen Jack Jones. Und ich möchte auch jetzt wieder mit Gegenständen werfen, wenn ich sehe, dass danach der Gegner Wuyizer wäre. Also es ist wirklich von der Auslosung her, da haben wir so andere Viertel, da laufen da Leute rum, also die will ich überhaupt nicht sehen. Ja. Und da jetzt hier so kommen. Aber ich glaube, Mark Selby wird uns alle positiv überraschen bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr. Und das wünsche ich ihm auch. Ne? Aber natürlich ein schweres Match gegen Jack Jones, ganz klar. Auch ein Crucible-Spezialist, also weiß nicht.
Absolut. Heute um 11 Uhr und um 20 Uhr die beiden Sessions zwischen Mark Selby und Jack Jones. Heute Morgen um 11 Uhr werden Chris Wakeland und Liam Pullen ihr Match beenden. Heute Nachmittag nehmen Ronnie O'Sullivan und Gu Qiang noch die Session von Si Jia Hui und Hossein Wafai. Und ja, das war es dann schon heute mit dem, heute Abend gibt es noch Neil Robertson gegen Peng Yingshu, die erste Session. Das werden die Matches von heute sein. Und morgen ist Christian wieder mit dabei und morgen ist dann auch Kati wieder mit bei Total Clearance. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.